Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp vom Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 77.
Oh yes.
Und heute geht es wieder um ein Depot aus der Community. Der liebe Bernhard hat es offengelegt und gezeigt, was er so Schönes in seinem Depot hat.
Ich bin ein bisschen neidisch.
Ja, wir wollen nicht zu viel verraten, aber es ist schon sehr interessant.
Tolles
ja.
Depot, also auf jeden Fall dranbleiben lohnt sich.
Marcel, wie war denn deine Woche?
Meine Woche war erstaunlich. Letzte Woche konnte ich ja die Bahn nicht nehmen, weil der halbe Zug auf einmal gefehlt hat. Was ein Fauxpas. Und diese Woche war der Zug da, ich konnte meinen Termin nachholen, aber ich sag dir, das Reisen im Moment ist so ineffizient. Es ist unglaublich, man ist gefühlt 16 Stunden unterwegs für ein Meeting, was man dann auch nicht bei uns in der Medizintechnik alles digital machen kann. Das war doch schon sehr, sehr schwierig. Wie war es denn bei dir? Warst du wieder arbeiten? Bist du wieder unterwegs?
Genau, ich war wieder arbeiten, auch im Einzelhandel und ich muss sagen, ja noch, bis es wieder schließt, ja, wir werden sehen. Und ja, war eigentlich eine ganz solide, normale Woche.
Wie ist denn dein Empfinden? Sind die Leute vorsichtiger, wenn sie in die Läden gehen? Lohnt es sich auch für den Einzelhandel, dieses Click and Meet?
Das kann ich natürlich aus Zahlen jetzt nicht direkt sagen, aber ich sag mal, das so wie es bei uns strukturiert war, dort, wo ich vor Ort war, muss ich sagen, war es gut.
Man hat einen Einlass
gesehen, der dann doch, ich sag mal, die Daten aufgenommen hat zum Erreichen, falls was sein sollte. Die Leute hatten jetzt keine Uhr umgehangen bekommen, wie lange sie drinbleiben durften, konnten aber trotzdem normal shoppen.
Ja.
Und sicher ist es kein wahnsinnig gewinnbringendes Geschäft, aber besser Umsatz als kein Umsatz, könnte man jetzt auch sagen.
Mhm.
Also ist wahrscheinlich dann auch von der Branche abhängig.
Mhm. Okay, passend heute zu diesem gespenstischen Ausmaßen habe ich auch einen Witz mitgebracht. Marcel, was ist das Lieblingsessen von Gespenstern? Spaghetti.
Das ist süß.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Meine Damen und Herren, auch heute werden Ihnen wieder die Quartalszahlen und Unternehmensmeldungen präsentiert von Marcel. Marcel, bitte fang mit einem Unternehmen an, in das ich selber investiert bin.
Ja, ich ja auch. Ja, das ist ja unsere Nachricht der Woche.
CrowdStrike. Unser Unternehmen im Depot, oder?
Ja, doch, also das mit der meisten, also mit den meisten.
Bei mir, ja, bei dir auch.
Lorbeeren bei mir, ja, doch, definitiv. CrowdStrike hat nämlich Zahlen geliefert und wie erwartet ging es natürlich in ein starkes Wachstum weiterhin über, aber auch der Gewinn wurde noch weiter übertroffen. Man hat 6 Cent die Aktie mehr Gewinn erwirtschaftet und auch die Umsatzerwartungen wurden deutlich geschlagen und das heißt 74% Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal und der Ausblick. Ja, du sagtest es, relativ konservativ.
Also
ja.
Konservativ, aber man hat es geschafft, mehr als 1 Milliarde Reoccurring Revenue, also stetig wiederkehrendes Abonnement, Umsatzwachstum. Man ist jetzt bei 1 Milliarde angekommen und man hat enorm große Kunden auch schon wieder gewonnen. Procter & Gamble war mit dabei. Also unglaublich, welche Unternehmen sich doch hier absichern lassen durch CrowdStrike. CrowdStrike ist ja hoch innovativ, weil sie schützen deine Daten in der Cloud und sie machen das, indem sie setzen wie so ein Käfig drumherum, also um das Feld, wo dann der Falke von der Falken-Plattform dann zuschlägt und den bösen Hacker dort rausnimmt.
Den Wurm.
Ja, genau. Wegfängt. Aber sie müssen nicht unter die Erde. Und das ist doch so ziemlich cool, finde ich.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch ein USP. Das hat man auch in der Investor-Präsentation gesehen. Die war sehr, sehr aufschlussreich und immer wieder schön anzusehen, was dann passiert.
Weil sie auch mit allen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, dir gehört das Unternehmen Procter & Gamble und du hast einen Teil deiner Cloud bei Microsoft, bei Azure oder bei Amazon Web Services, dann können sie wirklich cloudübergreifend alles schützen. Wer aber dazu mehr erfahren möchte, am Sonntag kommt unser Aktiencheck bei YouTube. Da sprechen wir auch über CrowdStrike, also hört da gerne mal rein. Es ist sogar das erste Unternehmen, was wir an diesem Tag besprechen. Genau. Und wie gesagt, wir sind beide investiert. Was gab es denn noch? Gratisaktien habe ich gelesen.
Ja, Gratisaktien gab es bei Bechtle und irgendwie war das komisch beschrieben, aber letzten Endes möchte Bechtle lediglich dir ja einen Aktiensplit voranbringen und hier eben für jede Aktie 2 weitere geben. Das heißt, der Kurs wird gedrittelt, also ändert sich eigentlich nicht viel außer die Anzahl und der jeweilige Preis je Aktie. Aber das viel Schönere, die Dividende wird angehoben um 15 Cent, das ist ziemlich deutlich und man will natürlich auch hier die Aktionäre partizipieren lassen.
Du bist
von
ja
einem sehr erfolgreichen Jahr 2020, denn die Digitalisierung lässt so langsam auch bei uns in Europa seinen Lauf. Ja, ich bin investiert, deswegen auch hier wieder der Disclaimer-Hinweis und finde das aber eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Bechtle also will natürlich,
ja genau, Bechtle möchte natürlich für Kleinanleger noch weiter attraktiv sein. Aktuell die Aktie kostet um die 160 Euro und deswegen will man
aber lange Seitwärtsphase auch, oder?
Ich habe
mir das heute mal angeschaut, ob das für mich ein Investment, weil meistens ist es ja so, die Aktie wird ja dann auf Papier billiger und dann sagen die Leute, jetzt kaufe ich mir doch lieber 3 Bechtle-Aktien als eine.
Ja, das stimmt natürlich. Aber man hat jetzt eine Seitwärtsphase hinter sich. So richtig runtergekommen ist man nicht. Was heißt eigentlich, dass man, ich sag mal, das ist bei Bechtle häufig so Rücksetzer, dann kann man kaufen und theoretisch kann man auch super traden, wenn man das möchte. Aber ist doch ein super Unternehmen und eines derjenigen, der Unternehmen, die ich wirklich sehr stark finde im deutschen Mittelstand. Ein weiteres Unternehmen, was ich diesem unterordnen würde, unter diesem starken Mittelstand, ist Sartorius. Und sie haben erst heute die Zahlen und den Ausblick angehoben, denn man hat jetzt schon in den ersten 2 Monaten richtig gute Auftragseingänge verzeichnen können.
Laborausrüster sind sie.
Genau, danke. Und sie erwarten eben statt 35% Umsatzwachstum und die EBITDA-Marge von 32% wurde also um 2 Punkte angehoben. Man profitiert nicht nur von der Impfstoffproduktion, Philipp, das fand ich sehr überraschend, sondern auch über die Tests. Also die Nachfrage der Tests steigt und auch da sind sie natürlich sehr gefragt. Die Aktie heute direkt 10% nach oben. Tolle Arbeit an dieser Stelle. Wahnsinn. Chapeau, ist ja auch ein DAX-Kandidat.
Ah, ist auch so enorm fundamental teuer, also unglaublich. Ja. Vielleicht werden die ja auch mal von Thermo Fisher übernommen.
Oh,
das wäre natürlich schön. Als Thermo Fisher Aktionär würde ich mich natürlich sehr freuen.
Ja, da muss ich noch hin. Heidelberg Zement Aktionäre sind ebenfalls belohnt worden, denn mit einer höheren Dividende können sie das schreckliche Jahr 2020 dann mal langsam vergessen, denn da war ja die Dividende aus Liquiditätssicherungsgründen auf 60 Cent die Aktie runtergesetzt worden. Jetzt ist sie wieder bei 2,20 Euro. Und man erwartet auch wieder ein Umsatzwachstum.
Cooles Unternehmen.
Das stimmt. Und hat aber jetzt gesagt, dass man vom Gewinn her jetzt nicht unbedingt den Wachstum sieht, einfach weil die Rohstoffkosten und auch die Energiekosten gestiegen sind, was natürlich bei Heidelberg Zement schon ein sehr, sehr, signifikant hoher Anteil an Kosten darstellt.
Also ich würde hier privat auch selber gern mal investieren, weil ich glaube, Bau, das wird es natürlich immer geben, das wird tendenziell auch mehr. Die Rohstoffe werden sinken, also werden weniger weltweit. Man braucht ja enorm viel Sand auch für die Zementherstellung und somit dürfte das auch den Preis einfach dort in die Höhen irgendwann treiben. Und sie sind ja auch Partner von meinem Top, was ich schon mal hatte, dem 3D-Drucker aus dem Haus Materialien.
Stimmt.
Da sind sie ja auch voll mit dabei. Hochinnovativ und wusstest du, dass Zementwerke von diesem ganzen CO2-Besteuerung alles ausgenommen sind in Europa.
Ja, da hat man schon mal drüber gesprochen. Ja,
also sie könnten da doch schon ein guter Profiteur sein. Solche Unternehmen wie Heidelberg Zement kann man natürlich super gut nach dem KBV spielen, nach dem Buchwert. Sie sind ein Zykliker, es geht immer mal rauf und mal runter. Und mein nächstes Unternehmen, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass wir beide selber investiert sind, aber wir sind ja beide
Konsumenten
von meinem Thema. Und das ist BMW, sie schalten jetzt voll auf Strom. Und ab 2025 soll Es sollen die Elektroautos, also die Palette, die Modellpalette, soll Priorität erhalten. Bis 2030 soll jeder zweite BMW, der ausgeliefert wird, elektrisch sein. Und bis 2023 will man 13 reine Elektromodelle im Angebot haben. Und man möchte jetzt auch mit dem i4, der jetzt bald rauskommt, sogar Tesla-Jäger werden. Ich bin gespannt, ob das denn so hinhaut. Ich bin schon mal i3 gefahren. Ziemlich cooles, stylisches Auto. Manche würden sagen, sieht jetzt nicht so wirklich cool aus. Aber weißt du, wer das ganze Thema eigentlich bezahlt, diese ganzen Investitionen? Das sind nicht wir Konsumenten, sondern das sind die Chinesen. Jeden Monat schafft es BMW hier wirklich neue Rekorde zu vermelden. Allein in China haben sie schon 780.000 Autos verkauft. Das ist mehr als doppelt so viel wie in den USA. Und das ist schon enorm. Also der große Anker für BMW liegt einfach in Fernost, in China. Und das Konzernergebnis soll dieses Jahr deutlich wieder ansteigen. Ich bin gespannt. Weiterhin würde ich nicht investieren hier in Autowerte. Aber BMW ist doch so mein Favorit als Konsument.
Ja, das auf jeden Fall. Aber man muss natürlich sehen, alle Automobilhersteller aus Deutschland profitieren natürlich von China, von der Nachfrage in China. Da ist natürlich recht viel, auch Luxussegmente recht viel vertreten mittlerweile. Ja, man möchte da natürlich auf nichts verzichten. Kleinere Chinesen wollen große Autos und das ist auch ganz interessant.
Deswegen fahre ich BMW.
Deswegen.
Kleinere Männer
wollen BMW. So ist es. Nein, aber insgesamt muss man sagen, auch die Aktienkurs ist ja von BMW schon echt recht gut gelaufen.
Ja, analog, Zykliker auch.
Mercedes, analog zu VW, Daimler, genau. Das ist im Prinzip ähnlich. Hier muss man jetzt natürlich abwägen, ob man vielleicht hier bei BMW ein bisschen arg spät ist, wenn es wirklich rein um die E-Mobilität ist. Andererseits ist hier vielleicht auch eine Chance, weil man eben nicht nur auf E-Mobilität setzt.
Wie VW.
Und vielleicht hat man hier dann sogar die Chance, einiges wegzunehmen. Das steht in der Zukunft geschrieben. Das können wir jetzt einfach nicht so richtig sagen. Ich bin gespannt. Für mich auch eher nicht zum Investieren geeignet. Xiaomi, aber das war Anfang der Woche ein Riesenthema an der Börse, denn sie haben am Sonntag einfach mal den Rechtsstreit gewonnen. Sie haben den Rechtsstreit gewonnen. Der Hintergrund dazu, Xiaomi landete ja Ende 2020 auf der Blacklist von Donald Trump und vorgeworfen wurde, dass sie Verbindungen haben zum chinesischen Militär. Da muss man natürlich dann aufpassen. Aber das sind eben haltlose Anschuldigungen, so zumindest der Richter in Washington. Und der setzt eben dieses Strafmaß jetzt aus. Und amerikanische Investoren dürfen jetzt also wieder Anteile kaufen. Nächste Woche wäre diese Deadline gewesen, dass man das hätte nicht mehr tun können. Ja. Dann hätte man bloß noch bis 2022 verkaufen können. Und das wäre natürlich auch, ich sag mal, im Zuge des Aktienkurses für Xiaomi nach wie vor nicht gut gewesen. Denn auch viele Investoren aus den USA wollen natürlich, an Wachstum teilhaben. Und ganz konkret sagte der Richter, es ist nicht angemessen begründet von der US-Regierung und die Vollmachten wurden überschritten. Also jetzt wurde eben der Bann aufgehoben, auch bei WeChat und TikTok, um das jetzt mal noch mit zusammenzufassen. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, ist jetzt das Investment Case, was vor dem Bann für mich in Kraft getreten ist mit Xiaomi, dass sie natürlich in Europa extrem den Markt aufrollen und auch weltweit erfolgreich sind und nicht nur Smartphones herstellen, sondern eben auch andere doch tolle Consumer Goods, dann muss ich sagen, bin ich jetzt wieder bullig für Xiaomi.
Bist du wieder investiert?
Ich bin wieder hineingegangen Anfang der Woche. Ich fand das einfach super, weil es ist wieder ein Stück zurückgekommen. Ja. Die Unsicherheit ist jetzt quasi vom Markt und das sieht man auch schön am Aktienkurs, der jetzt eben wieder Fahrt auf alte Höhen aufnimmt. Noch ist nicht zu spät. Ja, man hat jetzt ein neues Smartphone, das Mi 11, rausgebracht. Auch das ist wirklich nicht schlecht, sagen die Experten. Also hier könnte man durchaus auch hochmarschig, ja. Das ist ja das Problem, was Xiaomi hat. Sie haben keine hohen Margen, weil sie natürlich, als Billiganbieter schon eher den Markt erobern wollen. Kann ja aber alles noch werden. Also das sehe ich so als Investment Case für mich doch eine sehr interessante Geschichte.
Wie lange planst du jetzt zu halten? Kurz, mittel, langfristig?
Eher mittelfristig.
Mittelfristig, finde ich. Wie viele Jahre?
Nein, das mache ich kursabhängig. Einfach aufgrund dessen, weil natürlich die Bewertung hier eine große Rolle spielt. Natürlich ist Xiaomi günstig bewertet. Das muss man rein fundamental, würdest du das sogar so sagen, wenn du das genau anschaust.
Dann nehme ich sie doch mal mit nächste Woche in den Fundamentalcheck.
Ja, genau. Schau dir mal direkt an. Genau. Und dann muss man natürlich sagen, dass Xiaomi bei den alten Hochs ja schon trotzdem recht hoch ist in der Marktkapitalisierung. Das heißt, wenn sie da nochmal drüber steigen, dann kann ich mir durchaus mal vorstellen, auch mal hier Gewinne mitzunehmen. Einen Durchlauf in sonst welche Höhen kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Deswegen ist es eher eine Trading-Position für mich mittelfristig.
Also bist du opportunistisch investiert?
Könnte man auch
so
sagen.
So könnte man das sagen. Kennst du eigentlich noch den alten CEO von Siemens?
Erzähl mal.
Joe Kaeser.
Genau.
Und der hatte einen Ziehsohn, Michael Senn. Und Michael Senn ist irgendwann, oder vielleicht auch Michael Senn, also Michael Senn ist irgendwann in Ungnade gefallen. Und er war bei Siemens sehr erfolgreich. Er war der Chef von Siemens Healthineers und auch der Energiesparte. Und es wurde auch lange spekuliert, dass er der neue CEO wird. Und dann irgendwann hat er das Unternehmen verlassen. Und jetzt ist er wieder da. Bei einem anderen großen deutschen Konzern, ein Unternehmen, das wir beide auch schon selber investiert waren, was ich persönlich weiterhin für günstig bewertet halte, aber es trotzdem nicht kaufen würde aufgrund fehlendem Wachstum. Und das ist Fresenius. Und der Michael Senn übernimmt jetzt Fresenius Kabi und Fresenius Kabi hat ein enormes Umsatz- und Wachstumspotenzial. Warum das? Sie sind einer der weltweit größten Generika-Hersteller. Wusstest du das?
Ja, hat mir schon umrundet.
Und das ist natürlich der Markt der Generika ist enorm attraktiv, weil hohe Margen, du musst ja nur ein bisschen günstiger reingehen.
Ja,
und du verdienst da wirklich gutes Geld.
Immer wenn sich die Entwicklungskosten.
Genau, wenn Patente auslaufen, brauchst du das einfach nach. Doch ziemlich interessant. Und dieser Michael Senn ist jetzt mit dabei. Der langjährige Kabi-Vorstand Mads Henriksen verlässt das Unternehmen auch auf eigenem Wunsch. Und ich finde es ziemlich cool, dass man, weil Fresenius natürlich auch Medizintechnik hat. Und ich glaube, hier kann man doch ein paar Synergien, vielleicht auch Partnerschaften mit Siemens Healthineers irgendwann mal schließen. Oder der Strom wird von Siemens Energy dann geliefert.
Klar. Ja, beziehungsweise das Netzwerk von ihm ist ja da und kann natürlich mit einbringen und hier und da vielleicht neue Kontakte knüpfen.
Also ich finde, persönlich würde ich aktuell noch nicht in Fresenius investieren. Wie gesagt, fundamental extrem günstig. Ich glaube, ein KGV von 10, 11 so in der Drehe, aber...
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Wir haben... auf langfristige Sicht aktuell kein EPS-Wachstum mehr. Und das ist etwas, wo man sagen müsste, naja, was ist jetzt mein Investment-Case hier hinter? Aber ich sehe trotzdem, und wir haben ja beide auch den CEO erlebt, den Herrn Sturm, ich glaube, der Herr Sturm wird nicht mehr lange fackeln. Und er hat ja auch schon gesagt, jetzt sollen 100 Millionen Euro eingespart werden. Weiter geht es dann natürlich auch, dass er die ganze Konzernstruktur in Frage stellt. Also vielleicht sehen wir hier auch dieses, ist es ja im Moment auch im Trend, Unternehmen aufzuspalten, separat an die Börse zu bringen. Und es wird vielleicht spekuliert, dass man Helios wieder an die Börse bringt.
Oh, okay.
Könnte ja passieren. Und ich glaube, dann könnte man auch wieder mehr Wachstum, mehr Synergien freisetzen. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht hier mal wieder einzusteigen. Wir hatten ja die Woche haben wir beide ja telefoniert und da sagtest du ja, du wärst gerne ein bisschen mehr in Deutschland investiert. Wäre denn Fresenius irgendwann nochmal für dich denkbar als langfristiges Investment?
Ja, als sehr, sehr langfristiges Investment schon, aber dafür bräuchte ich dann den ersten Impuls, dass wieder Wachstum in Sicht ist. Und wenn das eben noch nicht stattfindet, ist es für mich auch noch kein Kauf, denn in der Zeit, wo ich das Geld dann liegen lassen habe, könnte es auf anderer Stelle schon wieder besser angelegt sein. Und daher, wenn der Kurs stimmt des Unternehmens, bin ich auch wieder mit dabei. Das Gleiche zählt übrigens auch für Warta.
Dort habe ich ja. Dabei warst du da mal investiert?
Ich war da mal, nein, investiert war ich nicht, aber ich war bullig. Ich war bullig für Warta, weil ich die Story an sich gut fand.
Deswegen steht der Bulle heute auch bei dir auf der Seite.
Genau, mein Bulle. Und jetzt muss man sagen, hat Warta diese Woche gemeldet, dass sie in Ellwangen ab Ende des Jahres im Werk dann neuartige Zellen zum Einsatz bringen, um eben die E-Mobilität abzudecken.
Sie kriegen auch eine Riesenförderung vom Staat dafür.
Ne? Na klar, das nutzt man natürlich dann auch. Ne? Subventionen machen da ja durchaus Sinn. Der CEO Herbert Schein kommentierte, dass die eigenen Erwartungen der Technologie betroffen wurden und dass man hier tatsächlich auch wirklich große Pläne hat und auch schon mit großen Automobilherstellern spricht, um sie als Kunden zu gewinnen. Tendenziell geht es hier um das Premium-Segment im Automobilmarkt, wahrscheinlich auch aufgrund der Kostenfrage. Es ist eine neue Technologie, wird nicht ganz billig sein. Nähere Details zu den Batterien wird aber der CEO noch bekannt geben in naher Zukunft. Daher mal schauen. Die Aktie springt an, deutlich im Plus. Ich hatte sie mit im Chartcheck Anfang der Woche.
Ich muss meinen Opa nachher noch anrufen, der wird sich wieder freuen.
Ah, okay, der war wohl dann...
Der ist immer noch investiert. Ah, ja.
Sehr schön. Ja, die Fantasie nimmt also wieder Fahrt auf. Die enttäuschten Anleger waren ja durchaus berechtigt enttäuscht nach dem Ausblick auf 2021. Hier hat man ja gesagt, dass man nur 8% umsatzseitig
wachsen möchte. Und eine Dividende zahlen wird.
Wobei natürlich vor allem die 8% Umsatzwachstum wirklich schwer am Magen liegen, weshalb der Kurs auch nicht umsonst so eingebrochen ist. Jetzt aber eben die Unterstützungen, wir hatten es im Chartcheck mal kurz angeschaut und naja, klar, jetzt kommt die Fantasie hinein, jetzt steigt der Kurs, man muss trotzdem aufpassen, dass, dass es nicht entweder zu spät ist oder ob die Batterien wirklich so gut sind, ob die auch so gut nachgefragt werden. Noch ist ja kein Kunde gewonnen und noch kein Umsatz damit erzielt worden. Es ist auch erst Ende des Jahres, das heißt, hier dauert es auch noch ein bisschen. Das ist nichts, was jetzt von heute auf morgen auf der Strecke ist. Daher, wir beobachten es weiter. Ich würde mich freuen für alle Warteaktionäre, wenn hier wieder mehr,
ist es für dich ein Investment? Wird.
Eher auch so eine Trading, wie bei Xiaomi, wenn das Investment-Case kurzfristig aufgeht, bis zu einer Überbewertung, was ja häufig bei diesen Unternehmen stattfindet, dass man wirklich völlig Auswüchse erzielt werden und dann wieder stark einzubrechen.
Das sind halt auch so Unternehmen, die machen auch mal 10-15% in der Woche.
Genau, es sind auch nachrichtengetrieben ohne Ende. Das ist es eben, weil ja hier viele agieren, sobald sie eine Nachricht dazu haben, ob negativ oder positiv. Deswegen so ein langfristiges Investment kann ich mir da eher nicht so vorstellen, kann aber jeden verstehen, der es macht.
Wenn ein Unternehmen so eine Rendite macht, normal, wir sind aktuell vom Aktienmarkt super verwöhnt. Das muss man ja wirklich sagen. Es geht mal runter und dann weißt du eigentlich schon, eine Woche später sind wir schon wieder nahe Allzeithoch. Aber normal, historisch gesehen, schaffen wir 10% pro Jahr.
Genau.
Und man sollte, glaube ich, immer sehr froh, dankbar und demütig sein und sagen, hey, wenn mein Investment Case mehr als 10% schafft, dann freue ich mich. Aber gegebenenfalls, auch wie du schon sagst, sich immer mal selber hinterfragen, wie ist denn eigentlich das Investment Case? Ich bin ja eingestiegen, also man steigt ja ein bei einer Aktie, weil man sagt, Mensch, da ist eine Unterbewertung. Aber vielleicht sollte man auch für sich mal vorher definieren, wann ist diese Unterbewertung raus und wie ist mein Investment Case? Und das vielleicht auch mal aufschreiben oder natürlich bei uns auch mal in der Facebook-Gruppe diskutieren.
Genau, oder wenn man nicht mit der Story komplett sicher sein kann oder
dann würde ich gar nicht investieren.
Dass eine Story aufgeht, aber dann eben die Bewertung zu hoch gelaufen ist, dass man auch einfach mal so 20% Gewinne mitnimmt.
Ja.
Buy and Hold ist sicherlich immer eine Idee, aber nicht für jedes Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die das vielleicht nicht unbedingt verkörpern.
Sollten die Corona-Zahlen jetzt runtergehen, dann werden wir wieder viele Leute in den Parks im Sommer sehen. Und wusstest du, dass draußen kochen ein enormer Trend ist? Bist du ein Outdoor-Chefkoch?
Nein, aber wenn es ums Grillen geht, würde ich sagen, habe ich jetzt einen Balkon.
Oh, da müssen wir ja bei dir grillen. Kennst du das Grill-Startup Otto Wilde?
Nein.
Sie waren in einem Podcast, da habe ich den CEO gehört, ziemlich interessant. Sie haben sich, glaube ich, über eine Kickstarter-Kampagne auch das erste Mal finanziert und sie machen halt so Grill, total innovativ, mit App, im Web und allem drum und dran. Und sie bieten dazu auch noch modulare Küchen an. Also wir können auf deinem Balkon dir eigentlich noch eine zweite Küche setzen.
Ach, das wäre klasse.
Super. Und Miele springt jetzt mit auf diesen Trend und übernimmt 75,1% an diesem Grillspezialisten Otto Wilde. Und sie wollen damit einfach auch ihr Küchenangebot erweitern. Sie sind ja mit Geschirrspülern oder auch Haushaltsgeräten vertreten bei Miele. Und Otto Wilde scheint da sehr gut in das Konzept zu passen. Ich bin gespannt, ob die Marke Otto Wilde bleibt oder ob das dann eine Miele Outdoor Kitchen wird. Ich muss sagen, schade, dass man von solchen Unternehmen dann keine Aktien kaufen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, ich habe heute da noch mal geschaut im Vorfeld, Mensch, gibt es denn eigentlich Grillanbieter? Nee.
Nicht viel,
ne? Also es gibt keine börsengehandelten Anbieter oder Hersteller von Grillapparaten.
Ja, das stimmt. Ja, da gibt's Chef Warehouse, wenn ich mich nicht irre. Das fällt mir jetzt gerade so ad hoc ein. Chef Warehouse beliefert zumindest viele Restaurants, die so ein bisschen wie HelloFresh für den größeren Handel. Wäre vielleicht hier nochmal so eine ähnliche, also ganz tangierend, muss man sagen.
Daher, aber so einen reinen Outdoor-Grill-Hersteller hast du eigentlich eher wenig. Morgen, oder was heißt morgen? Am Sonntag kommt unser Aktiencheck, Marcel. Wir haben es gerade schon gesagt. Wir haben über CrowdStrike gesprochen. Wir werden auch noch sprechen über Rio Tinto. Bergbaukonzern, der mich enorm überrascht hat, der hat es geschafft, in 5 Jahren 150% Rendite zu erwirtschaften. Selling, Tencent und
Chinchi Solar.
Ah, und natürlich wie immer der MSCI All Country World ist als Benchmark mit dabei. So viel vorweg. Wir haben alle Unternehmen haben es geschafft, den MSCI All Country World zu schlagen.
Ja, das ist nicht
und,
schlecht.
Ja, du erfährst dann natürlich auch wieder, wo und wie wir investieren würden.
Philipp?
Ja.
Ich habe jetzt Hunger. Komm, lass uns erstmal was grillen.
So machen wir das.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Marcel.
Ja?
Ich habe die Woche gehört, dass man davon ausgeht, dass Großbritannien weniger wachsen wird vom BIP dieses Jahr als Deutschland.
Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht, ne? Sind wir uns ja einig. Und weißt du, wer dieses Jahr richtig wachsen will? Das sind Unternehmensberater. Sie wollen 2021 hier wieder richtig abgehen. Corona hinterließ eine kleine Delle, aber dennoch ging der Umsatz gerade mal um 3% zurück. Dieses Jahr rechnet die Branche weltweit damit, dass sie um 9% zulegen wird auf ungefähr 37,7 Milliarden Euro. Ich wusste gar nicht, dass wir hier so ein Volumen in dieser Branche haben.
Ja, jeder braucht einen, ne? Jeder
ja, Börsen. Das stimmt. Und es liegt natürlich daran, Digitalisierung ist hier ein großer Trend und dazu kommen noch Sanierungsfälle. Ja, ja, so hart ja. Es ist. Also man kann, wer davon profitieren möchte und wer glaubt, dass wir hier wirklich steigende Insolvenzen sehen werden in Zukunft, der könnte überlegen, spekulativ vielleicht bei Unternehmensberatungen ja hier mit einzusteigen. Und ich habe mal ein paar mitgebracht. Also es gibt ziemlich viele Anbieter. Accenture kennen die meisten. Dann Capgemini, Ordina, Stantec, Huron Consulting Group. Und ich glaube, Stantec wäre auch was für dich.
Warum?
Weil sie sind Unternehmensberatung.
Im Tech-Bereich?
Nee.
Schade.
Für Gebäudemanagement.
Ah.
Und sie sind dann, treten dann aber auch als Generalunternehmer auf. Also sie beraten erst die Unternehmen, sagen, hey, das und das und das und das und das musst du an deiner Konzernzentrale besser machen. Ach, weißt du was, wir haben noch die passenden Handwerker da. Wir machen das für dich.
Ja, klar.
Ist eigentlich ziemlich cool. Natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Trend zum Homeoffice anhalten wird, dann wird man nicht mehr so viel Bürofläche brauchen. Aber es ist doch ziemlich cool, sie bauen dann auch gleich für die Kunden. Ich würde anbieten, dass ich vielleicht auch mal einen kleinen Fundamentalcheck zu dieser Peer Group mache.
Gern.
Und das vielleicht einfach mal, dass wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Weil ich glaube, das ist doch eine Branche, die man als schöne Beimischung im Depot haben könnte. Es interessiert mich auch sehr selber.
Klar.
Und Accenture ist ja wirklich ein Chart zum Niederknien, oder?
Mega, ja, absolut mega Unternehmen.
Ja.
Offenbar auch nach wie vor am Steigen, hört auch nicht auf. Und das Gleiche muss man auch sagen für die China-Wirtschaftspolitik.
Genau. Also, wenn ich es schaffe, wird's gemacht nächste Woche. So, oh, Top der Woche, die Chinesen, na dann.
Ja, aber nicht China selbst ist mein Top der Woche. Denn dafür gibt's natürlich viel zu kritische Sachen, die man berücksichtigen muss. Aber die Wirtschaftspolitik gefällt mir sehr, sehr gut. Denn jetzt möchte man, oder hat man auch mitgeteilt, dass man, aufgrund der höheren, immer mehr zu verzeichnenden Direktinvestitionen eben noch attraktiver werden möchte für eben Auslandsinvestoren. Und das schreibt zumindest Finanzen.net. Weitere Öffnung durch Abbau von Hürden, die vorher eben vielleicht gar nicht möglich waren, also sprich Hürden, die es komplett vernachlässigt haben, das war eben unmöglich. Das möchte man eben jetzt schaffen. Ein geschäftsfreundliches Umfeld ist eben hier das Ziel und die ausländischen Direktinvestitionen sollen eben weiter zulegen und sind im Vergleich zum Vorjahresquartal in dieser Zeit um mittlerweile 31,5% angestiegen. Natürlich muss man jetzt sagen, statistische Effekte. Letztes Jahr um die Zeit waren wir ja alle im Lockdown. Da ging es natürlich stark zurück. Das muss man vielleicht dazu erwähnen. Und natürlich kam noch hinzu, und das pusht natürlich auch nochmal, dass man ja ein Investitionsabkommen Ende 2020 zwischen der EU und China gesehen haben.
Die Seidenstraße kommt ja auch irgendwann.
Das kommt noch hinzu, genau. Und dieses Investitionsabkommen hat ja eben schon, ich sag mal, gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem chinesischen Markt garantiert und einen besseren Marktzugang für, ich sag mal, europäische, auch ausländische Unternehmen. Und jetzt zeigen sich eben die ersten Ergebnisse und ich finde es insgesamt schon sinnvoll, dass die Strategie von China hier aufgeht, dass man eben doch die Vorzüge des Kapitalismus weiter und weiter auch nutzt. Ja, man möchte natürlich hier den Markt frei laufen lassen, das machen sie auch ganz gut. Und dort, wo es eben dann zu krass wird, wie es eben jetzt bei Tencent und auch bei Alibaba gesehen wurde, da fangen sie an, eben, wie es eben ein Staat machen muss, Richtlinien, Leitlinien zu setzen. Und sobald es dort zu eng wird, auch wenn es vielleicht teilweise von hier ein bisschen willkürlich aussieht, aber sicherlich, das müssen sie natürlich selber entscheiden, das ist keine Frage. Ne? Das muss auch nicht gut sein, das heißt ich auch nicht unbedingt für gut, aber man muss natürlich Rahmen setzen, Bedingungen, die für einen fairen Wettbewerb gegen Monopolstrukturen eben dann auch den Markt so trotzdem noch, ich sag mal, in extremsten Ausmaße irgendwo zurückholen, aber innerhalb dieser Range einfach mal laufen lassen. Und das finde ich super, das machen die Chinesen deutlich besser als wir Europäer. Das auf jeden Fall, also rein wirtschaftlich betrachtet, nicht menschenrechtlich, nicht politisch, da bin ich absolut dagegen.
Fundamental betrachtet. Ach,
ja, so könnte man es sehen. Also sie gehen ihre Wachstumsstrategie weiter voran und das ist irgendwo nachvollziehbar. Guter Move, muss ich sagen.
Ja, was auch ein Mega-Move war diese Woche, das waren am Mittwoch legten die VW-Stammaktien 16% zu. Jetzt könnte man überlegen, wenn es 16% nach oben to the moon geht, warum wird das Philips Flop der Woche? Ist er neidisch, weil er das verpasst hat?
Natürlich.
Ja, natürlich bin ich neidisch, 100%. Aber, also mein Flop der Woche sind eigentlich nicht die VW-Stammaktien, sondern eher wieder dieser ganze, das ganze Gezocke, was jetzt wieder losgeht mit diesen Stammaktien, weil es gibt eigentlich nur zwei, die davon wirklich profitieren. Das ist einmal die Familie Piëch und auch der katarische Staatsfonds, weil die halten 90% dieser Stammaktien.
Halt auch Niedersachsen.
Aber nicht Stammaktien.
Doch, die halten auch die Stammaktien.
Auch noch die Stammaktien. Also ja. Unglaublich. Auf Wochensicht ist diese Entwicklung noch extremer. Die Stammaktien konnten um mehr als ein Drittel zulegen.
Oh.
Und was ist passiert? Man hatte ja diesen Power Day, oder wie hieß der Day?
Ja, ja, genau.
Diesen Power Day von VW.
In Anlehnung zu Teslas Battery Day.
Genau. Und dann sind auf einmal Reddit-Boards und Stockwits, das ist auch so eine Art Reddit-Board, auch für Aktien, ist auf einmal auf Volkswagen aus Good Old Germany einfach darauf aufmerksam geworden. Und dann haben die Damen und Herren sich gedacht, Mensch, jetzt rufen wir doch mal die Aktie. Und das große Problem ist, die Amerikaner können ja nicht sagen, wie wir können ja direkt die Aktie kaufen in Deutschland. Das ist ja auch ein großes Privileg, hatten wir ja auch mit dem CEO von Just Trade drüber gesprochen. Also hört da auch gerne nochmal rein. Und die müssen ja ADRs kaufen. Und das heißt, eine ADR ist ja wie so ein Zertifikat, dass du das Recht hast. Oder diese Aktie steht sozusagen dahinter, aber es ist nicht die originale Aktie.
Genau, es ist eine Abbildung.
Genau. Und die Banken müssen dann kaufen. Ende vom Lied ist aber, diese ADRs sind nicht auf die Vorzugsaktien, die natürlich total liquide sind, also zertifiziert, sondern auf die Stammaktien, die zu 90% in fester Hand sind.
Was heißt?
Angebot und Nachfrage. Die Familie Piëch, das Land Niedersachsen oder der Staatsfonds aus Katar, wird ja nicht auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, jetzt machen wir mal einen Reibach, jetzt machen wir hier mal Kasse.
All in.
All okay. In, weil die wollen natürlich auch die Kontrolle behalten. Also verkaufen die nicht. Jetzt kriegst du auf einmal die Nachfrage nach 10% der Aktien. Und was passiert?
Der Kurs geht in die Höhe.
Der Kurs geht in die Höhe. An einem Tag wurden über 16 Millionen Aktien gehandelt von diesen ADRs. Im Vergleich dazu, im Januar und im Februar wurden insgesamt ungefähr 16 Millionen VW-ADRs gehandelt.
Ja.
Und das ist dann das, was passiert. Dann kommt diese Fahnenstange. Aber Leute, jede Fahne geht auch mal auf Halbmast oder wird abgehangen. Und ich kann jedem nur sagen, der dieses Gezocke mitmacht, aufpassen.
Ja, wirklich.
Oder?
Ja. Jetzt also ist es wahrscheinlich zu spät. Man muss auch sagen, dass hier natürlich die Shortseller auch nochmal dazugehören. Denn ja, die Stammaktien sind unter Beschuss der Shortseller schon immer, weil sie eben teurer sind als die Vorzugsaktien. Und ja, das eigentlich nicht wirklich, naja, Sinn macht.
Ja.
Und deswegen denken die Shortseller, hier wird die Aktie eben fallen, doch jetzt kam eben extremster Kaufdruck
ja,
und bam, mussten sich natürlich die Shortseller eindecken, was den Kurs noch weiter nach oben geschoben hat.
Ja. Und was wird jetzt passieren? Und das, ich muss mich nochmal korrigieren. An dem Mittwoch wurden 12 Millionen Aktien gehandelt und 13 Millionen insgesamt ja im Januar und Februar.
Ja.
Was wird jetzt aber passieren, wenn die US-Anleger sagen, jetzt werde ich anfangen zu verkaufen und du hast auf der Gegenseite keinen? Dann wird der Kurs, was passiert mit dem Kurs?
Ja, der fällt dann.
Der fällt dann wirklich relativ flott. Und das heißt ja nicht, und das muss man sich auch nochmal klar machen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt bei solch spekulativen Sachen, Mensch, ich setze jetzt hier einen Stop zum Beispiel. Nehmen wir mal an, bei Wirecard war das ganz gut, ne? Bevor es rauskam, waren wir so bei 100 Euro die Aktie und dann rums. Und da war es egal, ob du dir einen Stop gesetzt hast bei 80 Euro, weil der erste Kurs, der gebildet wurde, war ja, glaube ich, so bei 40.
40, mhm.
Und das ist halt einfach, wenn du keinen findest auf der Gegenseite, der sagt, komm, ich kaufe dir das zu 80 ab, zu 60, dann geht das so lange runter, bis der erste Käufer in den Markt kommt und sagt, hier schlage ich zu. Und das ist einfach auch wirklich das Gefährliche. Und ich kann jeden nur warnen. Also ich finde das auch hochinteressant. Ich kann stundenlang in diesen Reddit-Boards nachlesen. Fand ich auch damals ziemlich cool, als dieses ganze GameStop war. Das geht ja jetzt auch schon wieder irgendwie los. Aber Leute, wir sind doch hier nicht zum Zocken. Wenn wir zocken wollen, gehen wir ins Casino. Na gut, die haben im Moment zu. Also,
ja, eben. Philipp, ja, da hast du das Problem.
Ah, okay, na gut. Machen wir weiter. Aber ich glaube, mein Flop und meine Warnung, das ist vielleicht die Warnung der Woche.
Ja.
Aufpassen.
Ja, doch, gehe ich mit, bin ich ganz bei dir.
Ja.
Ist tricky. Ja, weil du gerade Wirecard angesprochen hast, einige Wirecard-Altaktionäre, wie auch wir, ja, haben ein Déjà-vu erlebt. Und zwar ging es gestern ganz stark nach unten bei Plug Power. Wir sind nicht investiert, deswegen waren wir nicht also in den Déjà-vu, ja. Aber Mittwoch genau ging es eben stark nach unten, weil nämlich Fehler in den Bilanzen festgestellt wurden von Plug Power in den letzten Jahren oder Jahresabschlüssen. Oh, das ist immer ganz schwierig, wenn die Bilanz nicht stimmt, das trifft häufig den Aktienkurs. Ging also stark nach unten, es liegt aber glücklicherweise nicht an Betrug oder Täuschung, sondern es sind einfach grundsätzliche buchhalterische Fehler aufgetreten, die KPMG aufgedeckt hat.
Cooles Unternehmen.
Und offengelegt hat. Und jetzt hat man hier Formfehler in der Rechnungslegung eben gesehen, Buchwerte fehlerhaft verbucht, Verlustrückstellungen und Wertminderungen langlebiger Wirtschaftsgüter waren fehlerhaft, Forschungs- und Entwicklungskosten wurden falsch klassifiziert. Naja, gut, Fehler passieren. Ja, also da scheint irgendwie
ich kaufe mir ein iPhone, Forschung und Entwicklung, kostet.
Geht rein, komm. Das zählt als
Klassifizierung. Ich muss noch mal ganz kurz die Brücke zu VW schlagen. Ich habe die Woche einen Podcast gehört, da ging es um diese VW-Escort-Affäre. Und wusstest du, dass es bei VW ein Spesenkonto gab auf Vertrauen? Da wurde gar nicht geprüft, da hast du einen Eigenbeleg geschrieben und da sind natürlich die Damen aus dem Escort-Gewerbe hat Herr Hartz, Peter Hartz, der Hartz IV entwickelt hat, hat das dann immer unterschrieben, I.O. Peter Hartz. Unglaublich.
Läuft. Ja, sowas haben wir nicht, Philipp.
MVI-Spesenkonto.
Genau, aufschreiben. Ja, ansonsten muss ich sagen, Plug Power an sich natürlich kein schlechtes Unternehmen. Du hast es schon angesprochen. Cool. Ne? Ja. Findest du selber ganz cool. Aber hier haben wir eben genau auch das gleiche Szenario, was du gerade angesprochen hast. Hier hat man eine Fahnenstange gesehen. Der Aktienkurs ist innerhalb des letzten Jahres extremst explodiert. Und das,
wie geht's denn jetzt im Aktienkurs?
Ist letzten Endes nicht fundamental belegbar. Also es hat keinen Sinn gemacht. Wir hatten zwischenzeitlich ein KUV von 100. Das ist unfassbar viel für ein Unternehmen, was eigentlich noch nicht wirklich so viel auf die Beine bringt. Natürlich ist die Story okay. Aber jetzt mittlerweile ist die Bewertung ein Stück runtergekommen. Ich finde immer
aber
noch
sie machen
zu
wirklich
hoch.
Umsätze. Das muss man ja wirklich
sagen. Das stimmt,
sie
natürlich.
Sind nicht nur eine Fantasie. Ich glaube, sie haben knapp 1000 Geräte, also Autos schon verkauft mit Plug-Power-Antrieb.
Ja, das stimmt natürlich. Aber wie gesagt, die Bewertung aktuell ist trotzdem noch recht hoch. Also es ist immer noch sportlich. Wahrscheinlich kann auch hier noch weiterhin ein Abverkauf stattfinden. Aber gut, wer hier langfristig rein will, kann hier natürlich die Chance des Rücksetzers nutzen.
Oder opportunistisch.
Genau. Und man muss ja sagen, es haben ja auch schon viele gemacht. Denn die minus 20 sind ja nur kurzzeitig gewesen. Danach ging es schon nur noch auf minus 8% im Laufe des Tages. Sind also viele Käufer schon wieder hineingekommen.
Steht die Aktie bei 31,76 €.
Genau. Aber, ja. War auch schon mal bei 62. Halbiert.
Opportunistisch bei einem Umsatz von 230 Millionen.
Für 19.
Ja, warum denn nicht? Bevor es jetzt losgeht mit dem Depot von Bernhard, und ich kann wirklich nur sagen, es ist ein geniales Depot.
Ja.
Kommt gern mal auf unseren Instagram-Kanal vorbei, weil da posten wir natürlich auch, wie das aussieht.
Ja.
Ein kurzer Werbeblock. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken, vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link. Blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Philipp.
Ja.
Kommen wir zum Thema des Tages und wie schon angesprochen, es ist ein Community-Depot, was
ein
wir eben...
Ein hervorragendes Community-Depot.
Danke für die Ergänzung, das ist richtig. Der liebe Bernhard hat uns seine, ja, sein Depot mal zur Verfügung gestellt und lässt uns da mal einen Blick drauf werfen. Doch ja. Zuvor würde ich sagen, Philipp, frag mir doch den lieben Bernhard mal.
Richtig.
Er soll sich mal kurz vorstellen und uns sagen, wie seine Strategie lautet.
Ja, mein Name ist Bernhard. Ich bin seit 2013 aktiv an der Börse. Zunächst mal vielen Dank an Marcel und Philipp, einerseits natürlich für die Analyse meines Depots, andererseits grundsätzlich für den Podcast. Ich denke, in meinem Depot werdet ihr auch die ein oder andere Aktie finden, die auf Ideen aus dem Podcast zurückzuführen ist. Ja, zu meiner Anlagestrategie. Ich bin grundsätzlich Value Investor, natürlich als ganz grundsätzlichen Herangehensweise. Schaue ich mir Umsatz- und Gewinnwachstum an. Da habe ich gern Unternehmen, die einigermaßen vorhersehbar sind. Also ich tue mir schwer, in Unternehmen zu investieren, die zum Beispiel noch keinen Gewinn machen. Nicht, weil ich nicht glaube, dass das gute Unternehmen sein können, sondern eher, weil ich da einfach mir schwer tue, einzuschätzen, ob die jetzt fair bewertet sind. Was mir wichtig ist, dass ich irgendwie die Produkte ein bisschen verstehe und einschätzen kann, inwiefern sie meiner Meinung nach auch noch in 10 oder 20 Jahren relevant sind. Das ist, glaube ich, einer der Knackpunkte für mich. Und ich habe auch in den letzten, also seit der Pandemie, eigentlich fast nur Unternehmen gekauft, weil ich denke, dass die auch in veränderten Bedingungen oder auch während der Pandemie noch laufen. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ein, zwei Unternehmen habe, die ich schon davor im Depot hatte, die ich einfach behalten habe, die jetzt sicher keine Profiteure der Pandemie sind. Ja, wenn ich eine Aktie kaufe, ist mir natürlich die Bewertung wichtig. Also ich benutze da die Verfahren wie natürlich Bewertung nach KGV, nach Kurs-Gewinn-Verhältnis oder nach Discounted-Cash-Verfahren, um einzuschätzen, ob die Aktie fair bewertet ist oder nicht. Grundsätzlich kaufe ich nur fair bis unterbewertete Aktien. Und was ich auch noch ganz gern habe, das werdet ihr auch in meinem Depot sehen, sind Dividenden. Natürlich setze ich da lieber auf Dividenden, die nicht allzu hoch sind, aber dafür stabil, also sprich mit einer geringen Ausschüttungsquote. Ich kaufe immer nach dem Prinzip Buy and Hold. Also ich würde jetzt nie eine Aktie kaufen, wenn ich denke, dass ich die jetzt ein paar Monate halte und dann abstoßen werde, sondern alle Aktien, die ich kaufe, die würde ich grundsätzlich auch lange halten. Gleichzeitig, je nach Marktsituation, verkaufe ich dann doch mal. Das habe ich jetzt auch vor kurzem gemacht, einfach bei Aktien, die schon sehr gut gelaufen sind und schon hoch oder überbewertet waren, um einfach ein bisschen das Risiko in der aktuellen Situation rauszunehmen. Das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen gemacht. Ich habe mein Depot da ein bisschen bereinigt und Gewinne mitgenommen und habe jetzt ein aktuelles Depot, mit dem ich, glaube ich, sehr gut in der aktuellen Marktsituation schlafen kann. Ja, ich freue mich auf eure Kritik und Anregungen. Es ist auch immer noch interessant, andere Meinung dazu zu hören. Ich kann da sicher auch noch lernen. Ja, und vielen Dank.
Vielen lieben Dank, Bernhard, für die tolle Vorstellung. Und Marcel, ich muss sagen, ich bin begeistert über sein ganzes Vorgehen. Er ist ja auch jetzt schon lange an der Börse. Und mir gefällt sein Depot einfach richtig gut. Was sagst du denn?
Ja, absolut. Ne? Also das ist schon sehr, sehr strukturiert und auch sehr nachvollziehbar. Und ja, man muss sagen, er legt offensichtlich wirklich Wert auf einen guten Schlaf nachts. Denn hier sehe ich in dem Depot, wenn ich das so durchgehe auf den ersten Blick, ist hier wirklich so viel Stabilität drin, dass man, selbst wenn das ein Depot ist, für die nächsten 20 Jahre vergisst, ja, dass er sich dann auch nicht ärgern muss im Nachhinein. Also das sieht schon wirklich gut aus, ja.
Ja.
Wollen wir mal anfangen?
Genau, wir starten bei A wie Airbus und das ist auch die größte Position in seinem Depot mit 8%. Das, ja, wenn man darauf einfach auch ausgeht, davon ausgeht, dass sich das ganze Thema wieder erholen wird, glaube ich, kann man hier doch sehr gut bei Airbus einsteigen. Und er ist ja schon länger investiert, also er hat auch hier schon ordentlich Rendite gemacht.
Genau, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Anteil so groß ist. Einfach natürlich, weil die Aktie langfristig gewachsen ist. Also wenn er schon anfangs investiert war, vielleicht hat er auch nochmal nachgekauft, natürlich im Tief jetzt. Ja. Macht ja auch Sinn. Insofern ist das natürlich langfristig trotzdem eine super Investition. Auch wenn man jetzt ein bisschen länger durch, schweres Gestein laufen muss, hat man doch, denke ich, langfristig da nicht viel falsch gemacht. Sehen wir auch so, oder? Airbus kann man immer
also
machen.
Auf jeden Fall. Buy and hold.
Besser als Boeing.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, man nimmt diese ganzen Risiken, das schlechte Image einfach auch hier raus. Weiter geht es dann mit einem Unternehmen, das du selber auch schon mal im Depot hattest, Akamai. Sie machen das ganze Internet schneller mit ihren Servern. Und da gibt es auch eine Analyse. Das Unternehmen ist völlig solide. Die Analyse von Peter dazu, würde ich sagen, gibt es einfach in den Shownotes, dass man sich da auch seine eigene Meinung bilden kann.
Dann? Akamai ist natürlich trotzdem sehr stark, denn es ist immer noch ein Zukunftsmodell dabei. Natürlich ist das Wachstum nicht mehr so enorm wie bei Fastly, aber letzten Endes hat man eben hier die Sicherheit, man hat Gewinne, ganz wichtiger Punkt, wie er eben angesprochen hat. Und insofern ist das eine absolut sinnige Position, auch vom Depotanteil nachvollziehbar. Weiter geht es mit Alibaba. Mhm. Haben wir ja schon öfter mal gelesen in einer Depotvorstellung, offensichtlich in vielen Depots vertreten und ich glaube auch hier
3% gewichtet.
Langfristig macht man nichts falsch, ne? Ist absolut Wachstumsmaschine in so vielen Bereichen tätig, da
bist du ja auch investiert.
Ja, absolut und das werde ich auch nicht so schnell ändern.
Wir gehen zum DAX. Allianz, ein Versicherungskonzern mit 4,5% mit dabei. Finde ich auch sinnig, dass man das Thema einfach abgedeckt hat. Ich hätte es auch ganz gerne abgedeckt. Er hat dazu aber auch noch die Münchner Rück im Depot. Also er hat Erst- und Rückversicherer, obwohl ja auch die Münchner Rück auch noch einen Erstversicherer mit im Portfolio hat. Ich weiß nicht, ob die Allianz für mich jetzt so ein Investment-Case wäre. Wie siehst du es?
Ja, schwierig zu sagen, ja. Wobei natürlich trotzdem auch hier auch recht viel Disruption bevorsteht. Hier muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zwar schläft. Andererseits ist es natürlich, kommt er hier dividendentechnisch ordentlich heran. Denn klar, Allianz, München Rück haben natürlich gute Dividenden.
Die Leute brauchen ja auch Versicherungen.
Genau, und dass er Versicherungen mag, sieht man ja auch daran, dass er Ping An Insurance
ziemlich
mit drin
cool.
hat.
Hatten wir ewig schon her, dass wir es im Podcast mal hatten.
Genau, chinesischer Versicherer, der auch wirklich sehr breit und auch mit Fintech recht viel zusammenarbeitet, also auch schon da Startup-technisch in der Zukunft mitarbeitet. Gefällt mir also gut und die Versicherung wird es ja trotzdem immer geben. Ja.
Da macht Schauen wir uns falsch. Den Tech-Bereich mal an. Da sehe ich, also Alibaba hatten wir gerade schon, dann sehe ich noch Alphabet mit dazu. Weiter geht es dann, was haben wir hier noch? Qualys, Entschuldigung. Mhm. Salesforce. Qualys ist doch die Abspaltung von SAP, oder?
Nein.
Hat damit nichts zu tun.
Nee,
das war Qualtrics.
Ja.
Ah, ja. Salesforce, SAP, Square auch mit dabei.
Genau, lass uns da mal einzeln draufblicken trotzdem. Also Alphabet natürlich klar, Konglomerat, Riesenbutze, kann man nichts falsch machen. Ist auch ein langfristiges Investment, was total Sinn macht. Und sollte mal Aufspaltung irgendwo im Raum stehen, macht man trotzdem dahingehend nichts falsch. Dann hat man halt eine YouTube oder was auch immer noch extra im Depot.
Cisco ist auch noch mit dabei.
Genau.
Der Ausstatter von den ganzen Internetdatenleitungen auch ziemlich gut.
Genau.
Das ist Qualys, weißt du auf Anhieb, was die machen?
Ja, genau. Qualys hatte ich ja selber schon kurzzeitig im Depot. Das ist ein der margenreichste Cybersecurity-Anbieter. Und grundsätzlich gefällt mir das Unternehmen auch sehr, sehr gut. Mhm. In einem doch insgesamt wachsenden Markt, muss man sagen, hat man hier halt die höchsten Margen und auch echt gute Gewinne mittlerweile. Dennoch hat man im Ausblick immer mal wieder, Rückschläge, die halt nicht so wahnsinnig viel Wachstum zeigen, obwohl halt die Branche deutlich stärker wächst. Wenn man gerade mal auch auf CrowdStrike blickt, ist das da sicherlich nicht ganz vergleichbar, auch in den Geschäftsmodellen, aber eben auch im Wachstum nicht. Und das kann ich nachvollziehen, deswegen auch ist die Position auch relativ klein, aber ist ein gutes Play, um vielleicht mal hier und da auf neue Wachstumsziele zu kommen.
Ich glaube, ich würde mir hier an Bernhards Stelle vielleicht noch mal ein Unternehmen aus diesem Bereich in das Depot legen.
Zusätzlich,
Alternativ natürlich, wir haben es auch in unserem Aktiencheck, werden wir es besprechen, gibt es auch einen passenden ETF für die ganze Branche, dass man sagt, also ich glaube, bei solchen jungen Branchen, und das ist ja noch eine junge Branche, die ein enormes Potenzial vor sich hat, würde ich versuchen, das Thema auch ein bisschen so über Bande zu spielen. Mache ich persönlich selber auch noch nicht in meinem Depot, aber das ist mir heute einfach, als ich den Aktiencheck mit vorbereitet habe, ist mir die Idee gekommen, Mensch, warum denn alles so auf ein Pferd setzen bei so einer Branche? Und dann ist mir auch wieder eingefallen, weil wir auch in unserem Aktiencheck ja immer die Peer Group und einen passenden ETF präsentieren. Das ist doch eigentlich relativ sinnig, macht auch bei Branchen, wo man weniger Einsicht hat, da vielleicht auch einfach den Markt entscheiden zu lassen über einen ETF.
Ja, genau. Und das macht natürlich Sinn. Insofern Qualys eine gute Position, aber wie gesagt, ergänzenswert. Oder eben den ETF dazu, der ist ja durchaus nachvollziehbar. Ja. Interessant finde ich auch, dass man, dass Bernhard hier Salesforce und SAP drin hat, also doch zwei echte Big Plays,
die auch ein bisschen verschieden. Konkurrenz, aber trotzdem auch zueinander stehen.
Genau, richtig, aber sehr, sehr interessant. Auch hier sicherlich kein Fehler langfristig, auch hier wieder Dividenden, die ja bei SAP mit rauskommen.
Ja, und Salesforce ist ja eine Wachstums- und Cashflow-Maschine. Die wollen ja auch wirklich jetzt auf ein Umsatzniveau kommen in den nächsten Jahren.
Das stimmt.
Das ist schon enorm.
Interessant im Tech-Bereich weiterhin ist Square. Finde ich ja auch sehr, sehr spannend. Bin ich auch rein jetzt vor kurzem erst, weil natürlich hier auch nicht nur das ganze Thema Zahlungsdienstleister,
Bitcoin, ne,
sondern eben auch Bitcoin und noch viel wichtiger jetzt die Übernahme des Streaming-Dienstes, Tidal. Das finde ich sehr spannend, dass die hier mit dem Token anfangen, mit dem Tokenhandel. Hm. Und das ist, denke ich, auch eine Zukunftsbranche, die hier mitgespielt werden kann. Und ich glaube, da könnte es Square uns noch stark überraschen. Baozun hatte ebenfalls im Depot das Shopify aus oder von China, die dann doch recht viele Händler des stationären Bereichs auch in den Onlinehandel bekommen, beziehungsweise noch weitere Technologien anbieten. Auch hier ist er mit 3,1% investiert. Auch das finde ich im Wachstumsbereich eine sehr gute Investition.
Ja.
Nicht so hoch bewertet, dennoch schon starke Ergebnisse. Gefällt mir also auch gut. Leider hier noch keine Dividende, aber das wird man, glaube ich, verzeihen können.
Big Pharma hat er auch mit dabei, mit Bristol Myers. Da sind wir wahrscheinlich nicht ganz unschuldig dran. Und auch Bayer hat er auch noch mit dabei.
Und Johnson & Johnson.
Und Johnson & Johnson. Also Bayer halten.
Ja, hoffentlich haben Bristol wir nicht Myers, rein.
Ja.
Hoffentlich waren wir nicht verantwortlich für Bayer.
Deswegen gibt es ja auch immer unseren Disclaimer.
Ja, aber er hat auch 1,7% bei Bayer.
Genau.
Ja, vielleicht, weil die Position klein geworden ist.
Ich tut's uns nicht. Leid. Ja, Bristol Myers 2,7%, Johnson & Johnson 3,5%, also Johnson & Johnson würde ich auf jeden Fall halten. Bristol Myers würde ich auch noch weitermachen, die Synergien mit dank der Celgene-Übernahme. Sie werden kommen, sie kommen ja auch schon, das sieht man auch.
Ja, und die Dividenden werden die Wartezeit ja auch versüßen, so ist es ja nicht. Ja. Das ist ja durchaus denkbar. Dann die Telekommunikation ist ja auch vertreten mit AT&T, sind wir wieder beim Dividenden-Play.
So. Also da bin ich persönlich ja selber auch in Verizon investiert. Verizon gefällt mir besser als Pure Play, weil im ganzen Thema Unterhaltung, Freizeitparks, betreiben sie auch wirklich stark und Streamingdienste bin ich einfach mit Disney auch mit aufgestellt. Mhm. Und das vermisse ich doch hier auch so ein bisschen. Also ich glaube, bevor ich eine AT&T kaufen würde, würde ich wahrscheinlich eher Verizon mit Disney zusammenspielen.
Ja, oder ja, ich finde jetzt den Plan, den neuen Plan, den AT&T herausgegeben hat letzte Woche, doch sehr, sehr spannend. Ich habe das auf der Facebook-Gruppe einmal zusammengefasst, was da alles so geplant war oder ist.
Ja.
Und jetzt hat man zwar weiterhin große Investitionen, um Lizenzen quasi zu erwerben, aber gerade auch HBO ist sehr ambitioniert, wächst sehr gut in Amerika. Und jetzt möchte man natürlich auch die Expansion dieses Jahr weiter vorantreiben, dass man auch HBO Max hier in Europa anbieten kann. So nach und nach wird es spannend. Und ob man eben dann auch schafft, vielleicht Time Warner noch weiter zu monetarisieren, dass man hier wieder auch Schulden tilgen kann. Und die Dividende von 50% Ausschüttungsquote ist ja nach wie vor gegeben und sicher. Und das kann auch durchaus sein, weil jetzt auch AT&T auf einem sehr geringen Niveau ist. Und ich glaube, dass man hier auch jetzt nicht verkaufen sollte. Das wäre wahrscheinlich ein großer Fehler, wie ich finde.
Was hältst du denn davon, dass er Gazprom im Depot hat?
Ja, ich bin kein Fan, da muss ich mich jetzt nicht, da sage ich nichts Neues, glaube ich, das mit Gazprom halte ich nicht so viel davon, aber natürlich kann man absolut die Attraktivität der Dividenden hier verstehen, deswegen 5,8% Depotanteil, da würde sich wahrscheinlich darüber sehr freuen, wenn das dann eben immer wieder hineinkommt. Und was sagst du dazu?
Also es wäre nicht mein Investment Case. Ich würde vielleicht, wenn sich der Kurs verdoppelt hat, hier mal meine Investe rausziehen und den Rest laufen lassen.
Wenn der Kurs sich verdoppelt hat, das wäre natürlich, das ist sehr, sehr ambitioniert, Philipp. Davon würde ich jetzt nicht ausgehen.
Was mir gefällt, ist, dass er den Bereich Wasser spielt mit China Water Affairs.
Mhm. Auch interessant.
Wasserversorger aus China. Macht mit 3,7% auch mit dabei. Ericsson. Damit deckt er das ganze Thema 5G ab. Vielleicht hat er da auch ein bisschen mehr Insight als wir.
Ja, aber eben auch mit Ericsson, also eine andere Wertschöpfungskette. Denn hat er Ericsson drin, die ja letztendlich die 5G-Geschichten im Netzausbau eben ermöglichen. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich hier auch nicht ganz schuldlos, American Towers. ist ja auch mit vertreten. Also mit anderen Worten,
jetzt gibt es ja auch bald das IPO von Vodafone.
Stimmt,
Vintage von den Towers.
Vintage genau. Towers.
Aber kann man sogar zeichnen in Deutschland. Entschuldigung,
das stimmt.
Ich unterbreche. Ja.
Ja, das kann man machen. Ansonsten hat er natürlich hier die ganze Wertschöpfungskette bei 5G mit drin. Das finde ich ziemlich interessant.
Fresenius ist mit dabei. Würde ich ganz sagen, buy and hold, wenn du langfristig dabei bist, jetzt wirklich mal abwarten, ja, was dort passieren
jetzt
wird.
Jetzt verkaufen sie auch Blödsinn.
Ja, sogar mit 4,3% gewichtet.
Genau.
Movi. Dann, Movi, ja.
Fischfarming.
Fischfarming, cooles Thema, spannendes Thema. Da möchte ich auch nochmal, ich mache mal kurz meine Liste auf. Ich habe nämlich ein Salma Asa, finde ich ja, da ziemlich spannend, genau, weil die haben noch ein bisschen bessere Margen und ein schöneres Wachstum, auch ein konstanteres Wachstum.
Ja, ist auch ein ja, super Konkurrent dazu. Ja, ja. Die Backerfrost gehört auch mit rein in diese Liga. Das sind schon interessante Plays, die in diesem Bereich da sind. Movi hat natürlich auch dir, weil man dem Dividendenthema ja durchaus einen Wert drauf legt, ist ja dann erstmal ausgesetzt worden letztes Jahr und jetzt kam die erste Dividende, die war so gering. Aber letzten Endes langfristig sicherlich kein Fehler und ist ja auch schon langsam wieder angesprungen. Die Aktie kann man durchaus machen. Unilever sehe ich hier, Philipp, und das wird doch, ja, da bist du doch auch ganz gut
zufrieden. Ja, finde ich in Ordnung. Danone finde ich im Moment sehr, sehr spannend. Wäre auch wieder so ein opportunistischer Einstieg, nachdem man jetzt den CEO und den Aufsichtsrat und da jetzt wirklich mal ein bisschen umkrempeln will. Ich glaube, da gibt es bald so einen kleinen Effekt. Volkswagen hatten wir heute auch als Thema, finde ich doch auch sehr interessant, wenn man daran glaubt, auch an Herbert Diess, und ich finde es bemerkenswert, dass Herbert Diess es auch schafft, sich bei Volkswagen so durchzuboxen. Volkswagen ist ja auch ein Unternehmen, was, wo die Gewerkschaft denkt, sie sind Co-Manager.
Ja.
Und sich dagegen durchzusetzen, finde ich doch ziemlich cool.
Gefällt ja, mir. Das stimmt. Und hat vor allem das Autothema auch hier nochmal mit angesprungen. Ansonsten ja gar nicht. Ne? Also hier ist auch nichts Aktionistisches dabei in diesem Depot. Da ist nichts dabei, wo man sagt, jetzt hier so irgendeine Hype-Aktie oder irgendein, der jetzt hier durch die Decke geht aus dem Nichts. Das ist sehr, sehr solide. Und ich finde auch, dass man, ich glaube, Bernhard hat hier richtig stark auf Branchen geachtet, dass es ausgewogen ist, dass es sich vielleicht auch ergänzt an gewissen Punkten. Ja, was kann man denn hier noch vorschlagen?
Also was mir, Sicherheit? Ich muss noch was erwähnen, was mir richtig gut gefällt, lieber Bernhard. Du hast den MSCI World mit dabei. Finde ich mega. Das ist ja das, was ich immer predige. Ne? Hier immer schön Basisinvestment, MSCI World, immer weiter besparen. Ich habe mir gerade mal ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich würde auf jeden Fall den MSCI World weiter besparen, würde das mit den Emerging Markets ETF noch ergänzen. Also das, und das würde ich so versuchen, das ist immer so 25% von meinem Depot. Außer somit hast du den Rest der Welt einfach auch mit drin. Dann denke ich, was hier auf jeden Fall fehlt, ist etwas Grünes, oder?
Stimmt, ja.
Die grüne Branche, vielleicht eine RWE, ein grüner Energieversorger, vielleicht aber auch aus der USA, dann natürlich die ganzen Southern Company von Peter gibt es da. Next Era Energy. Dann vielleicht Solar ein bisschen. Also irgendwas Grünes würde ich mir hier
doch mal stimmt, was Grünes kann man hier vermissen durchaus, ist vielleicht auch noch auf der Liste, auf der Kaufliste von Bernhard, kann natürlich sein. Nö, aber du hast natürlich recht, also Solar, ganz große, vielleicht ein großer Punkt, der hier noch durchaus
aber er sucht ja auch immer nach unterbewerteten oder fair bewerteten Unternehmen.
Könnte RWE wird ganz interessant sein. RWE oder auch Iberdrola, die ja richtig stark runtergekommen sind und trotzdem sehr stark mittlerweile agieren, kann man vielleicht mit
in Betracht ziehen. Ich könnte mir hier auch sehr gut vorstellen, ein Wohnungskonzern, ein Immobilienunternehmen hier in dem Depot, vielleicht eine Vonovia. Deutsche Wohnen würde ich, glaube ich, hier aktuell nicht nehmen, weil die sind natürlich sehr geschasst vom Berliner Mietpreisdeckel. Ja. Aber sie machen sich auch hier bei uns in Leipzig im Moment sehr breit, Deutsche Wohnen. Man hat aber dennoch auch einfach auch einen europäischen Anbieter dann mit im Depot, mit Vonovia.
Ja, das stimmt. Nö, ansonsten denke ich, ist hier schon sehr viel mit drin. Hast du noch was?
Industriegase. Linde oder Air Liquide passt meines Erachtens nach in jedes Depot. Vielleicht auch noch eine Nike.
Irgendwas Sportliches
meinst du? Was Sportliches ist mir jetzt gerade noch so eingefallen.
Konsumgüter.
Aber der Weg ist richtig, wie es geht. Also ich würde jetzt versuchen, es ist ja schon sehr, also wir haben Tech, wir haben Nahrung, wir haben Versicherung,
Pharma.
Wir haben Pharma, Automobil. Wir haben natürlich mit dem MSCI World, wie gesagt, ich würde das mit einem Emerging Markets ETF auf 25% hochgewichten und noch ein bisschen mehr in die Breite investieren, so von den Branchen. Über vielleicht ETFs, das mit Bande spielen. Stimmt. Gaming wäre auch nochmal ein Thema, was man hier noch mit reinnehmen könnte.
Also die richtigen starken Wachstumsmärkte mal angehen, wenn es da irgendwas gibt, was relativ günstig sein könnte.
Aber ich finde, wir haben hier ein solides Depot. Der Bernhard ist ja auch noch am Anfang. Und, also was heißt am Anfang? Aber er hat ja hoffentlich noch viele Jahre vor sich.
Ja, ne, so möchte ich das mal ausdrücken. Wird sicherlich bis zur Rente ganz andere Höhen erreicht haben.
Und, aber der Das ist eine solide Basis, auf der man wirklich sagen kann, weiter, weiter, weiter. Ich sehe hier auch nicht viel Hype. Also ich sehe eigentlich gar keinen Hype drin. Ich sehe keine Opportunität hier drin.
Wenn du dieses Depot geschenkt bekommen würdest, was würdest du sofort verkaufen? Also mal abgesehen von
Gazprom.
Jetzt mal egal, wo sie stehen gerade. Ja.
Gazprom würde bei mir rausfliegen. Und ich würde mir von dem Gazprom-Geld, würde ich beim Energieversorger bleiben, was Grünes. Okay. Vielleicht sogar alternativ Gazprom mit Shell ersetzen.
Grün.
Ja, so grün. Shell will grün werden. Sie wollen die grünsten der Welt werden.
Ich will auch jedes Jahr gesünder essen.
Ja, aber ohne Öl und Gas geht es ja aktuell noch nicht.
Naja, ob das halt wächst. Na okay, aber ist ja interessant, ja. Gut. Ja, würde ich sagen, haben wir
und
doch.
Bei dir?
Ja, ich überlege noch, was würde ich verkaufen? Also Gazprom definitiv.
Ist ja schon raus, habe ich ja schon verkauft.
Genau, wobei natürlich, wie gesagt, wenn man einmal in dieser, naja, wenn man wirklich regelmäßig Dividenden mitgenommen hat und dadurch wieder andere Sachen finanziert, kann man das so irgendwo vielleicht nachvollziehen.
Ansonsten. Zu Etes würde mir auch noch einfallen. Hier so als Beimischung. Tiermedikamente.
Das stimmt, aber Cool Pharma ist da schon drin. Ja. Nö, doch, schönes Depot. Ja, ansonsten würde ich da gar nicht so viel ändern, weil er will ja ruhig schlafen und das macht er ja
auf jeden Fall damit. Wenn ihr auch noch Hinweise, Tipps für Bernhard sein Depot habt, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Da werden wir das auch nochmal posten. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Ja, genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir vom Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei und schalt morgen zum Aktiencheck ein bei Modern Value Investing.
Und vielen Dank, Bernhard. Ciao, ciao.